Ich lese uns den Predigtext für heute aus dem Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 17. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom: Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Zuerst die Juden und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Kraft des Evangeliums, das ist das Thema für diese Predigt, das ich mit diesem Bibeltext entfalten möchte. Ich habe mir auch schon lange vorgenommen, mal wieder in Bad Homburg zu predigen, weil ich ja auch eine besondere Beziehung zu dieser Gemeinde habe und sie in gewisser Weise meine Herkunft ist. Und Anfang des Jahres traf ich dann Gunther Otto in der Mensa in Elztal und der Rest ist Geschichte. Und so war es einigermaßen von langer Hand geplant und nun sollen auch die Hessen das Evangelium hören, denn auch sie brauchen es. Paulus hatte seinen Besuch in Rom auch von langer Hand geplant, in der Tat noch viel länger. Er hatte eine große Strategie, die ihm bekannte Welt damals zu bereisen. Und das war sein Vorhaben, überall, wo er hinkommen konnte, das Evangelium zu predigen. Und nun stand der Besuch in Rom in Aussicht. Er kannte die Gemeinde nicht, die Gemeinde kannte ihn auch nicht, hatte aber von ihm gehört, unterschiedliches wohl. Und deswegen griff er zur Feder und schrieb diesen Brief, um sich selbst vorzustellen und seine Sicht auf das Evangelium der Gemeinde mitzuteilen. Und die Passage, die wir eben gehört haben, ist die Eröffnung dieses Briefes. Und Paulus setzt hier so eine Art Überschrift über alles andere, was jetzt kommt. So eine Art Visitenkarte ist der Brief im Ganzen, aber auch dieser Text, der dafür steht und sagt: Dafür stehe ich. Das ist sozusagen mein Programm. Und dieses Programm ist zutiefst verbunden mit dem Evangelium von Jesus Christus. Wie sollte es auch anders sein? Aber Paulus hat es auf bestimmte Weise verstanden und ausgelegt. Und aus diesem Text hier sticht ein Begriff heraus, der so etwas ist wie ein Brühwürfel des paulinischen Evangeliums. Mit Brühwürfeln ist das ja so eine Sache, wenn man dran leckt, dann ist es ein bisschen zu viel auf einmal. Es ist so verdichtet, dass man es ins Wasser legen muss, damit es den Geschmack entfaltet und dann auch genossen werden kann. Dieser Begriff, den ich meine, ist die Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit Gottes, sie ist Inbegriff des Evangeliums. Und das Evangelium zeigt, offenbart, was es mit der Gerechtigkeit Gottes auf sich hat. Die Assoziationen bei diesem Begriff sind vielleicht unterschiedlich. Manch einer hört das vielleicht eher als einen bedrohlichen Begriff, jemand anders vielleicht eher als hoffnungsvoll, Gerechtigkeit, endlich. Wie passt das zum Evangelium als froher Botschaft? Warum ist das Evangelium eine frohe Botschaft, gerade von der Gerechtigkeit Gottes? Paulus hatte genau diese Frage eigentlich schon sein ganzes Leben lang umgetrieben. Er war ja ein hochgelehrter Pharisäer gewesen, in die Schule gegangen bei Gamaliel dem Ersten. Das war einer der ganz besonders gelehrten Männer der damaligen Zeit, und dort hatte ihn ganz zentral eben diese Frage beschäftigt: Wie geht das? Wie gelingt es, den Willen Gottes so zu erfüllen, dass man den Erwartungen Gottes an das eigene Leben gerecht wird? Und die Antwort, die er gefunden hatte, die lautete ungefähr so: Du musst ein Gott wohlgefälliges Leben führen, das vor allem von der Treue zu den Geboten Gottes geprägt ist. Die Gebote Gottes, die Tora vom Sinai, die entschied darüber, ob das gelang oder auch nicht. Sie war sozusagen der Maßstab und sie entschied über Bestehen und Vergehen. Und mit den Geboten Gottes zu leben, das bedeutete, sie zu durchdringen, zu verinnerlichen, zu beherzigen und das Leben von innen heraus von ihnen prägen zu lassen. Das ist ein wichtiges und ein sehr berechtigtes Anliegen und man darf das nicht irgendwie antijüdisch verzeichnen und sagen, naja, das war so ein äußerlicher Gesetzesgehorsam oder so eine bloße Werkgerechtigkeit, die Gott gnädig stimmen wollte. Nein, das war es nicht. Knapp 1500 Jahre später stellte sich ein anderer Mann so ziemlich die gleiche Frage, Martin Luther. Wir kennen ihn dem Namen nach oder auch ein bisschen besser. Und diese Frage, die trieb ihn um. Wie geht das eigentlich? Wie kann ich vor Gott bestehen? Wie kann ich Gottes gute und gerechte Forderungen erfüllen, so dass es anerkannt wird? Und genau an dieser Frage war er tatsächlich zerbrochen. Er hatte gebeichtet und gebeichtet. Er hat seinem Beichtvater immer ständig Sachen anvertraut und permanent flackerte sein Gewissen auf und zeigte ihm, dass das nicht reichte, dass er nicht genügte. Es ließ ihm keine Ruhe. Würde er vor Gott bestehen? Man kann das übrigens in dem Luther-Film sehr schön anschauen. Die haben das in ein paar Szenen, finde ich, ganz treffend nachgezeichnet. Das sind Fragen, die locken heute nicht mehr viele Menschen hinterm Ofen hervor. Kann ich vor Gott bestehen? Ich glaube, auch das Lebensgefühl vieler Christen ist davon nicht mehr geprägt, jedenfalls nicht permanent und primär. Es sind andere Fragen, die Christen beschäftigen. Und in der säkularen Welt juckt das doch keinen mehr. Wir leben in einer so durchsäkularisierten Welt, dass eigentlich die Gottesdimension durch einen schweren Vorhang zugedeckt ist und die Menschen vor allem damit beschäftigt sind, dass das Leben gut ist, dass es sich gut anfühlt, dass man Dinge genießen kann und dass man den Wohlstand sichert. Auch das sind ja alles durchaus berechtigte Anliegen. Aber dass es eine Transzendenz gibt zu dieser materiellen Welt, dass es einen Gott gibt, der Ursprung von allem ist und der diesem Leben einen Sinn und eine Richtung gibt, das erscheint vielen Menschen als reichlich absurd. Die Frage aber danach, wie man bestehen kann, ich glaube, die ist nicht weg, auch wenn sie nicht mehr in Richtung Gott gestellt wird. Sie verwandelt sich, sie verändert sich und begegnet in anderer Form, zum Beispiel als Frage danach, wie man im Leben bestehen kann. Worauf kann man sein Leben wirklich gründen? Was trägt? Was hält? Wie kann ich bestehen in einer Welt, die vor allem Leistung von mir will? Wie kann ich bestehen in einer Welt, die stündlich Bilder der Selbstoptimierung in irgendein soziales Netzwerk lädt? Wie kann ich bestehen, wenn ich scheitere und Schuld auf mich lade, wenn ich versage oder tatsächlich schuldig werde an anderen Menschen? Was trägt mich, wenn diese Welt durch Kriege und Katastrophen scheinbar ins Wanken gerät? Die Antwort lautet damals wie heute Gottes Gerechtigkeit. Aber die Frage ist, was heißt das denn eigentlich? Warum ist sie ein tragendes Fundament und sogar eine Kraft Gottes? Wenn wir uns diesen Begriff mal angucken, dann stellen wir fest, Gerechtigkeit Gottes, das ist ein Genitiv. Jetzt geht's kurz in die Grammatik. Es ist sogar ein kniffliger Genitiv. Seit einiger Zeit ist ja der Dativ, dem Genitiv, sein Tod. Ja, das ist vor allem ein hessischer Angriff auf die deutsche Grammatik. Dem Sein und so. Aber er lebt, der Genitiv. Und es lohnt sich, den Genitiv zu verstehen und zu danach fragen, wie ist denn das eigentlich gemeint? Was bedeutet der? Genitive können in der Tat ganz unterschiedliche Bedeutungen haben und das möchte ich uns ganz kurz an ein paar Bildern zeigen. Ich habe jetzt den Genitiv Olivers Bild gewählt. Das hier ist der knifflige Genitiv. Das ist Olivers Bild, das lasse ich jetzt auch nicht so lange drin. Das ist mein Bild, das ist Olivers Bild, könnte man sagen. Es zeigt die Person, Oliver Pillnei, es zeigt etwas von mir, so ein bisschen zurechtgemacht für die Öffentlichkeitsarbeit und so. Ist auch schon ein paar Tage her, sieht man auch. Aber es ist mein Bild. Und das ist der Genitiv des Subjekts, so nennt man ihn. Es zeigt einen Menschen, sein Gesicht, seine Person, vielleicht auch ein kleines bisschen was von seinem Wesen. Das hier ist auch Olivers Bild. Nein, ich habe es nicht gemacht, es gehört mir. Es wurde mir geschenkt von meinem Sohn. Es ist ein Graffiti, ungefähr 3 Meter lang in meinem Büro. Und er hat es mir geschenkt zum Geburtstag. Es ist meins. Es gehört jetzt mir, nicht mehr ihm. Das ist der Genitiv des Objekts. Das ist eine Zugehörigkeit, etwas, was an Menschen zukommt, worauf sie Anspruch haben. Das ist Olivers Bild. Und dann gibt es noch einen Genitiv, der jetzt wichtig ist. Den zeige ich aber nur ganz kurz. Das ist der Genitiv des Urhebers oder des Autors. Das ist auch Olivers Bild. Leider male ich immer noch auf Grundschulniveau und meine Frau, die Kunstlehrerin, es fällt jetzt gleich vom Stuhl. Aber es ist mein, leider, ich muss sagen, es ist Olivers Bild. Ich komme nicht drum rum. Ich könnte allerdings auch sagen, das ist Julius' Bild. Julius hat es nämlich gemacht. Und man merkt an diesem Ding, die Bedeutung verschiebt sich. Nicht wahr? Nicht unerheblich sogar. Gehen wir noch mal ganz kurz zu Martin Luther. Er hatte als junger Mensch in seinem Theologiestudium gelernt, die Gerechtigkeit Gottes vor allem in den ersten beiden Hinsichten zu verstehen. Die Gerechtigkeit Gottes bedeutet vor allem, Gott ist durch und durch ein gerechter Gott. Das ist sein Wesen, sein Subjekt, das ist seine Eigenschaft. Er kann und will nicht anders als gerecht sein. So ist Gott. Aber dazu kam dann auch der zweite Aspekt. Diese Gerechtigkeit, die gehört so zu Gott, dass er bestimmt, was darunter zu verstehen ist. Es war seine Gerechtigkeit. Sein Maßstab, die er an alles anlegt. Das finden wir auch bis heute noch in der Übersetzung, die wir eben gehört haben. Da ist nämlich davon die Rede von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Im Griechischen steht da nur Gerechtigkeit Gottes. Das ist eine deutende Übersetzung, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist ein möglicher Aspekt, aber versteht man jetzt Gerechtigkeit Gottes nur so, dann bindet man das Bestehen vor Gott an die Gebote und daran, dass sie gehalten werden. Dann kann der Mensch sich mühen, wie er will. Dann kann er beichten, so viel er will, so viele gute Taten tun, wie er möchte. Immer schleicht sich eine Verfehlung ein, ein Scheitern, eine Sünde. Und plötzlich hängt der Maßstab so hoch, dass man aufrecht unter ihm durchlaufen kann. Und egal, wie wir uns strecken, wir erreichen diese Gerechtigkeit nicht. Und wenn es jetzt einem Menschen wirklich ernst ist, sicher zu sein, dass er besteht, dann verzweifelt er, weil er eine letzte Gewissheit eben nicht finden wird. Und genau das ist Luther passiert. Und daraus entwickelte sich die Reformation. Er hat aber eine Entdeckung gemacht, nämlich, dass es die dritte Verwendung gibt und dass die eine entscheidende Wendung bringt. Sie sorgt nämlich dafür, dass das Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes eine befreiende und eine seligmachende Kraft Gottes ist. Gottes Gerechtigkeit besteht nämlich darin, dass er selbst die Gerechtigkeit schafft und wirkt, die er haben möchte. Er ist gerecht, ihm kommt Gerechtigkeit zu. Aber genau diese Gerechtigkeit will er und schafft er. Sie ist nicht ein unerreichbares göttliches Ideal, sondern er malt sozusagen das Bild, das er verschenkt. Sie ist nicht sein Maßstab, sondern Ausdruck seiner Treue, Ausdruck der Treue, dass er seine Schöpfung in seine Gemeinschaft hineinholt. Und dieses Beziehungsgefüge, das richtet er selber auf. Und genau dadurch, weil er der Autor ist, der Urheber, die Quelle dieser Gerechtigkeit, erweist sich die Gerechtigkeit Gottes als eine tragfähige Beziehung, als ein tragendes Fundament zwischen Gott und Mensch. Er macht gerecht, er erweist sich als gerecht und treu, indem er austeilt, was wir benötigen, um vor und mit ihm zu leben. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. So ist Gott und nicht anders ist er. Und genau darum ist das Evangelium eine göttliche Kraft und nicht nur irgendein läppisches Angebot. Sie ist eine göttliche Kraft, nicht das Ergebnis eines menschlichen Bemühens, sondern eine göttliche Kraft, die schafft, was sie will und austeilt, was anderen zugutekommen soll. Und als der Reformator das verstanden hatte, da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Und es gibt einen bewegenden Text, in dem er schreibt, auf einmal öffnete sich die Tür zum Paradies. Und er las die ganze Bibel neu und dachte auf einmal, jetzt ist mir endlich klar, was es damit auf sich hat. Und auf einmal wird dieses Wort nicht zu einem unerträglichen Anspruch, sondern zu einem tröstenden Zuspruch. Gott teilt die Gerechtigkeit aus, die vor ihm gilt. Er schenkt sie, er schafft sie, er wirkt sie und er lässt uns Menschen daran teilhaben. Und genau deshalb ist es eben auch eine rettende Kraft. Wie diese Kraft sich für uns auch als wirksam und als kräftig erweist, das hatte Paulus auch durchdrungen. Und das sagt er hier auch in seiner Überschrift über den ganzen Brief, zumindest kurz und knapp. Und er steckt uns damit nochmal so einen Brühwürfel in den Mund. Es kommt nämlich ein anderer großer Begriff, der hier eine wichtige Rolle spielt, und das ist der Glauben. Welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was soll das denn nun heißen? Der Glaube ist die Art und Weise, in dem diese Gerechtigkeit empfangen wird. Die Art und Weise, in der diese Realität unser Leben erfasst und durchdringt und gestaltet und auch verändert. Vom Glauben reden wir so umgangssprachlich ja meistens ein bisschen anders und gebrauchen das als so ein Wort, mit dem wir ausdrücken, dass wir etwas für wahrscheinlich oder unwahrscheinlich halten. Ich glaube, dass es morgen regnet oder na, ich glaube nicht, dass es morgen regnet oder so. Ja, ich könnte sein, aber war es nicht. Ja, oder auch im Blick auf Fakten, dass Jesus gelebt hat, das glaube ich schon. So, kann man auch fast beweisen, oder kann man beweisen, das ist eigentlich evident, aber also ein Fürwahrhalten von bestimmten Dingen, eine Annahme, dass etwas ist oder sein könnte, das wird häufig als Glaube bezeichnet. Das ist aber nicht das, was Paulus im Sinn hat, als er das hier geschrieben hat. Glaube ist für ihn ein existenzielles Vertrauen. Ein existenzielles Vertrauen, mit dem der Mensch sich auf Gott einlässt, sich an ihn heftet, ihn umarmt, sich ganz auf ihn einlässt. Die englische Sprache hat dafür ein anderes Sensorium entwickelt. Da gibt es nämlich zwei Begriffe, nämlich einmal Belief und Faith. Belief ist die Annahme, das, was man so meint, was ist oder sein könnte. Faith aber ist dieses existenzielle Vertrauen, sich ganz auf Gott einzulassen. Und dafür gibt es dann in der Bibel, im Römerbrief, ein paar Seiten später auch ein eindrückliches Beispiel, nämlich die Person von Abraham. Abraham, der, so erfahren wir es schon auf den ersten Seiten der Bibel, wurde von Gott angesprochen und bekam eine Verheißung, die abenteuerlich war. Er sollte seine Heimat verlassen, er sollte im hohen Alter noch Vater werden und Vater eines großen Volkes. Viele Nachkommen sollte er haben. Da wäre eine natürliche Reaktion gewesen zu sagen, das glaube ich nicht. Aber Abraham hatte eine andere Antwort. Und Paulus paraphrasiert sie dann so, Abraham glaubte dem Herrn Er vertraut. Er geht los. Er lässt sich darauf ein. Er betritt diesen Beziehungsraum, den Gott ihm auftut, und vertraut. Und das bestimmt sein weiteres Leben und sein ganzes Dasein. Abraham hat so geglaubt, dass er dort glaubte, wo eigentlich nichts zu hoffen war, wo man wenig Grund zur der Annahme hatte, dass das auch wirklich eintritt. Er vertraute, weil er tief in seinem Herzen glaubte, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darauf hat er sich eingelassen. Darauf hat er sich gegründet. Das war sein Fundament. Wer vertraut, wer glaubt, der lebt aus der Gemeinschaftstreue Gottes. Dieses glaubende Vertrauen, das gründet auf dieser Gerechtigkeit und saugt sie sozusagen in sich ein, nimmt sie in sich auf und macht sie zu der bestimmenden Kraft des eigenen Lebens. Und so kommen Gerechtigkeit und Glaube zusammen und sie werden ein Fundament, auf dem ein Mensch stehen kann, leben kann. Ein Fundament, das, hier mit Luther gesprochen, den Menschen selig macht. Ein schönes altes deutsches Wort, das Inbegriff für eine heilvolle und heilsame Erfahrung ist, selig zu sein. Es ist ein Fundament, das uns trägt im Leben und im Sterben. Als glaubende Menschen stehen wir vor Gott, wir bestehen mit diesem Fundament vor ihm und wir können mit ihm auch dieses Leben bestehen in allen Höhen und Tiefen, die das Leben so mit sich bringt. Seine Gemeinschaftstreue ist sozusagen die Hand, die uns ergreift und ohne die wir keinen einzigen Schritt mehr im Leben machen müssen. Sie ist das Fundament. Und so ist das Evangelium eben deutlich mehr als ein Angebot. Es ist auch keine Sanierungsstrategie oder kein Rettungspaket, das nach ein paar Wochen wieder geändert wird. Es ist auch mehr als ein göttlicher Doppelwumms, der trotz mancher Wirkungen dann schließlich doch wieder verpufft. Dieses Evangelium ist eine Kraft Gottes, die schafft, wovon sie redet, die bewirkt, was sie sagt. Und seit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi von den Toten durchwaltet diese Kraft diese Welt. Und so fällt dieses Evangelium nun einmal mehr in unser Leben hinein, die wir hier heute Morgen sitzen. Als solche, die das vielleicht schon lange kennen, aber vielleicht auch ein wenig Überdruss empfinden. Als solche, die nicht so recht wissen, was sie damit anfangen sollen. Als solche, die vielleicht auch eher Gottes Anspruch gehört haben in ihrem Leben und weniger Gottes Zuspruch. Und vielleicht noch ganz anders. Wo auch immer wir stehen, ich wünsche uns, dass wir das Evangelium als eine befreiende und gerechtmachende Kraft Gottes erfahren, auf der unser Leben gründen und ruhen kann. Wer sich in der Treue Gottes festmacht und aus ihr lebt, der ist selig. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.